Hallo und herzlich willkommen. Bevor wir loslegen, von mir noch ein wichtiger Hinweis. Alles, was wir hier in meinem Podcast besprechen, dient ausschließlich eurer Information und Unterhaltung. Wir teilen hier unsere persönlichen Meinungen und Einschätzungen. Das Ganze ist ausdrücklich keine Beratung für Anlagen oder sonstiges. Auch wenn wir uns größte Mühe bei der Recherche geben, eine Glaskugel haben auch wir nicht. Wir können also keine Garantie dafür übernehmen, dass alle Zahlen, Daten und Fakten immer zu 100% aktuell, richtig oder vollständig sind. Bitte denkt immer daran, investieren an der Börse ist mit Risiken verbunden und kann im schlimmsten Fall zum Totalverlust eures eingesetzten Kapitals führen. Bitte macht immer eure eigenen Recherchen, bevor ihr euer eigenes Geld investiert oder zieht einen professionellen Berater hinzu. Dieser Podcast ist ein modernes KI-Projekt. Die Texte wurden KI-unterstützt verfasst. Sie hören meine per KI geklonte Stimme und unser heutiger Gast wurde synthetisch erzeugt, inhaltlich von mir geprüft. Ich bin Tim und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Tech und Finance Podcasts. Ich freue mich riesig, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir schauen uns heute einige extrem spannende Entwicklungen an. Von dramatischen Abstürzen bei altbewährten Giganten bis hin zu den ganz großen Wachstumschancen in Schwellenländern. An meiner Seite ist wie immer die Expertin Laura. Hallo Laura, schön, dass du da bist.
Hallo Tim, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Aber wir haben heute eine wirklich bunte Mischung im Gepäck. Es geht um den harten Kampf in der KI-Welt und darum, wer eigentlich die Gewinner und Verlierer sind. Aber wir schauen uns auch an, wo auf dem Globus gerade echte digitale Wunder passieren.
Das klingt nach einer intensiven Folge. Und fangen wir doch direkt mit einem Thema an, das in der Finanzwelt für ordentlich Aufsehen gesorgt hat. Und zwar um IBM geht es. Da ist ja etwas passiert, das man fast als Schock bezeichnen kann. Wir reden hier von einem Kurssturz der Aktie um etwa 25% an nur einem einzigen Handelstag. Laura, für alle unsere Zuhörer, die nicht täglich die Börsenticker verfolgen, warum ist das so ein großes Ding und was steckt dahinter?
Ja, Tim, das war wirklich ein massiver Einbruch. Man muss verstehen, dass dieser Absturz kein Zufall war, sondern ein Warnsignal für eine tiefgreifende strukturelle Schwäche bei IBM. Das Unternehmen hat sowohl seine Umsatz- als auch seine Ertragsziele verfehlt. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt für das Verständnis. Die Kunden haben ihre Investitionsbudgets massiv umgeschichtet. Für unsere Einsteiger erkläre ich das gerne so. Stell dir vor, ein Unternehmen hat ein festes Budget für IT. Bisher floss viel davon in Software und Dienstleistungen, also genau das, was IBM sehr gut kann. Aber jetzt kommt die künstliche Intelligenz ins Spiel.
Ich verstehe. Also verschiebt sich das Geld einfach an eine andere Stelle im Unternehmen, so wie wenn man plötzlich mehr Geld für neue Hardware ausgibt und dafür weniger für die Wartung der alten Programme?
Ganz genau. Die Kunden priorisieren derzeit massiv die Hardware, also Server und Speicher, um überhaupt erst einmal die Infrastruktur für künstliche Intelligenz aufzubauen. Das Problem für IBM ist, dass sie sich sehr stark auf Software und Services positioniert haben. Genau dort wird den Unternehmen gerade das Kapital entzogen. Man kann fast sagen, IBM ist in diesem Moment zu langsam. Sie schaffen den Übergang von traditionellen Unternehmensdiensten hin zu einer agilen Strategie, die näher an der Hardware sitzt. Einfach nicht schnell genug.
Das klingt ja fast so, als würde man im Rennen gegen die Zeit verlieren. Du erwähntest vorhin, dass sie ihre Ziele verfehlt haben. Gab es da konkrete Zahlen, die den Markt so verschreckt haben?
Oh ja, und die waren ziemlich deutlich. Die Umsätze haben die Schätzungen um 600 Millionen Dollar verfehlt. Wenn eine so große Zahl plötzlich fehlt, zeigt das dem Markt, wie abrupt dieser Trend eingesetzt hat. Zudem gibt es noch einen weiteren Druckpunkt. Die Kosten für Komponenten steigen. Das belastet die Margen, also den Gewinn, der pro verkauftem Produkt übrig bleibt. Analysten, zum Beispiel aus dem SwissQuote Podcast oder Markus Koch, sehen IBM derzeit als das Paradebeispiel für ein Unternehmen, das vom sogenannten KI-Hardware-Trade nicht profitiert, sondern durch ihn geschwächt wird.
Okay, also die Zusammenfassung wäre, die Kunden kaufen lieber die Schaufeln für den Goldrausch, also die Hardware, als die Beratung dazu, wie man die Schaufel benutzt. Wenn wir uns das aus der Sicht eines Investors anschauen, warum setzen manche Leute jetzt auf einen Short? Nur zur Erinnerung für alle, Shorten bedeutet ja, dass man darauf wettet, dass ein Kurs fällt. Was sind da die Hauptargumente für diese pessimistische Sicht?
Da gibt es im Grunde drei große Gründe. Erstens, dieser Budgetdrain, das Geld fließt weg von der Software hin zur Hardware. Zweitens, der Margendruck durch steigende Kosten bei den KI-Komponenten, während gleichzeitig die Einnahmen sinken. Und drittens, und das ist fast das Wichtigste, der Verlust an Momentum. Die Tatsache, dass die Umsatzziele so deutlich verfehlt wurden, signalisiert dem Markt, dass das Management den aktuellen Marktzyklus schlichtweg falsch eingeschätzt hat.
Das klingt ja erst einmal ziemlich düster für IBM, aber es gibt ja in der Finanzwelt selten eine absolute Wahrheit. Was könnte denn dagegen sprechen? Warum sollte man nicht einfach blind darauf setzen, dass die Aktie weiterfällt? Gibt es da Risikofaktoren für diejenigen, die auf sinkende Kurse setzen?
Absolut, und das ist wichtig zu betrachten. Ein Punkt ist die Unterbewertung. Nach einem Drop von 25% könnte die Aktie fundamental gesehen einfach zu günstig sein. Man fragt sich dann, ist das eine Falle, eine sogenannte Value Trap, oder ist es jetzt gerade die Chance für einen günstigen Einstieg? Außerdem gibt es immer die Möglichkeit einer strategischen Neuausrichtung. Wenn IBM plötzlich einen radikalen Pivot macht und starke Hardware-Partnerschaften eingeht, könnte sich der Trend drehen. Und nicht zu vergessen die Dividendenstütze. IBM hat eine sehr starke Historie bei den Dividendenzahlungen, was oft einen Boden unter den Kurs legt, weil Einkommensinvestoren dann zuschlagen.
Verstehe. Also ein riskanter Tanz zwischen einem veralteten Geschäftsmodell und der Chance auf eine Neuerfindung. Aber weißt du, Laura, beim Zuhören ist mir aufgefallen, dass das IBM-Problem vielleicht gar kein Einzelproblem ist. Es klang so, als ob das ein Symptom für etwas Größeres sein könnte. Geht es hier nicht eigentlich um die gesamte Branche der Unternehmenssoftware?
Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, Tim. Der IBM-Schock ist tatsächlich symptomatisch für den gesamten SaaS-Sektor, also Software as a Service. Wir reden hier von riesigen Namen wie Salesforce, ServiceNow und auch SAP. Diese Werte geraten alle unter massiven Abgabedruck. Die Logik dahinter ist simpel, aber leider brutal für die Softwarefirmen. Unternehmen haben begrenzte Budgets. Wenn sie nun Milliarden in Grafikkarten, also GPUs, Server und Speicher investieren müssen, um im KI-Wettlauf nicht den Anschluss zu verlieren, dann müssen diese Mittel irgendwo herkommen.
Und ich wette, ich weiß, wo das Geld weggenommen wird. Wahrscheinlich werden genau die Softwareabonnements und IT-Dienstleistungen gestrichen oder aufgeschoben.
Exakt so ist es. Das nennt man in der Fachsprache Crowding Out, eine Verdrängung. Die massiven Investitionen in Hardware verdrängen die Ausgaben für Softwarelizenzen. Wir beobachten hier eine Rotation innerhalb des Tech-Sektors. Während die Schaufelverkäufer, also die Hardwarehersteller, boomen, leiden diejenigen, die die Anwendungen bauen. Viele dieser SaaS-Unternehmen versprechen zwar tolle KI-Integrationen in ihren Produkten, aber das führt bisher kaum zu echten Preissteigerungen oder einem neuen Kundensturm. Gleichzeitig schmelzen die bestehenden Budgets weg.
Das ist ja fast schon paradox. Einerseits heißt es überall, KI wird alles verändern und die Software wird intelligenter, aber andererseits haben die Firmen gerade kein Geld, um diese Software zu kaufen, weil sie erstmal die Rechenzentren physisch aufrüsten müssen?
Genau das ist der Kern des Problems. Markus Koch beschreibt das sehr treffend als eine neue Wolke, die über dem Softwaresektor schwebt. Es geht nicht mehr darum, ob KI-Software nützlich ist, das glauben wir alle, sondern ob die Unternehmen derzeit überhaupt die finanziellen Mittel haben, sie zu kaufen, während sie gleichzeitig Milliarden in Hardware pumpen. Online-Analysen zeigen sogar eine klare Korrelation. Steigen die Hardware-Ausgaben, sinken oft die Wachstumsraten bei den Cloud-Software-Verträgen im mittleren Segment.
Es? Wenn wir uns das für einen Investor anschauen, was sind da die kritischen Punkte? Warum sollte man hier vorsichtig sein oder sogar auf fallende Kurse setzen?
Da gibt es drei Hauptgründe. Erstens, wie gesagt, dieses Crowding Out durch die Hardware-Investitionen. Zweitens, eine Monetarisierungsverzögerung. Der Weg vom KI-Hype hin zu realen Umsatzsteigerungen im SaaS-Bereich dauert einfach länger, als viele gehofft hatten. Und drittens gibt es ein massives Bewertungsrisiko. Viele dieser Softwarewerte sind immer noch auf Basis alter Wachstumsraten sehr hoch bewertet. Wenn dieses Wachstum jetzt ausbleibt, ist die Bewertung schlicht nicht mehr haltbar.
Das klingt nach einer schwierigen Phase für den Softwaresektor. Aber auch hier wieder, gibt es ein Licht am Ende des Tunnels? Was könnte die Stimmung drehen?
Oh, definitiv. Da gibt es spannende Gegenargumente. Ein riesiger Hebel wäre die Effizienz. Wenn KI die Entwicklung von Software massiv beschleunigt, könnten die Kosten für die Unternehmen sinken und damit die Margen steigen. Außerdem könnte eine Konsolidierung stattfinden. Die großen Player kaufen geschwächte Konkurrenten günstig auf und stärken so ihre Marktposition. Und ein ganz klassischer Finanzfaktor sind die Zinsen. Wenn die Zinsen sinken, stützt das in der Regel wieder die Bewertung von Wachstumsaktien wie diesen SaaS-Firmen.
Boah. Wow, okay. Wir haben jetzt eine ganze Weile über die Risiken im Tech-Sektor gesprochen und darüber, wo Geld gerade abgezogen wird. Ich glaube, wir müssen jetzt mal einen Perspektivwechsel machen. Weg von den Sorgen der großen Softwarehäuser hin zu Regionen, in denen es gerade richtig kracht, aber im positiven Sinne. Wir schauen uns zwei riesige Wachstumsmärkte an, Indien und Afrika. Fangen wir mit Indien an. Da gibt es ja einen Trend, den man als grünes Wachstumswunder bezeichnen kann. Laura, was passiert da gerade bei den erneuerbaren Energien?
Das ist wirklich ein faszinierendes Thema, Tim. Indien ist momentan einer der spannendsten Märkte weltweit für den Energiewendetrade. Wenn man sich das Land anschaut, enormes Bevölkerungswachstum und ein steigender Energiebedarf. Die sind quasi gezwungen, ihre Stromversorgung radikal zu diversifizieren. Weg von fossilen Brennstoffen hin zu Solar- und Windkraft in einem gigantischen Maßstab. Ein tolles Beispiel ist hier das Unternehmen Renew Energy. Die zeigen beispielhaft, wie diese Transformation funktioniert.
Aber warum gerade Indien? Ich meine, Solarenergie gibt es ja überall. Warum ist das dort so ein besonderer Hebel für Investoren?
Es ist die Kombination aus Skalierbarkeit und staatlichem Willen. Die indische Regierung priorisiert den Ausbau grüner Energien als Teil ihrer nationalen Sicherheitsstrategie. Das bedeutet massive Förderung und ein günstiges regulatorisches Umfeld. Und jetzt kommt der Punkt, den man nicht unterschätzen darf. In einem Land, in dem Millionen von Menschen erst jetzt stabilen Zugang zu Elektrizität erhalten, ist der Markt für erneuerbare Energien nahezu unerschöpflich. Suman Sinha, der Gründer von Renew Energy, betont immer wieder diesen Wertschöpfungsprozess. Indien tritt hier gleichzeitig als Produzent und Konsument auf.
Das klingt ja fast wie ein perfekter Sturm für Wachstum. Aber wenn ich mir die Daten ansehe, wachsen die Solarkapazitäten in Indien wirklich so schnell?
Ja, tatsächlich. Online-Daten zeigen, dass Indiens Kapazitäten an installierter Solarenergie schneller wachsen als in fast jeder anderen Region der Welt. Für Investoren ist das eine extrem attraktive Mischung aus dem Wachstum eines Schwellenlandes und einer ESG-konformen Anlage, also nachhaltig investiert. Langfristig führt das zu niedrigeren Produktionskosten für die indische Industrie, was Indien wiederum als globale Exportdrehscheibe für grüne Produkte positionieren könnte.
Das klingt fast schon zu schön, um wahr zu sein. Wo sind hier die Fallstricke? Was müsste ein Investor beachten, bevor er sein Geld in indische Solarparks steckt?
Da gibt es drei ganz konkrete Risiken. Erstens die Netzinfrastruktur, das ist oft der Flaschenhals. Und das Stromnetz in Indien ist teilweise veraltet und kann die schwankende Einspeisung von Wind und Sonne nicht immer optimal aufnehmen. Zweitens gibt es Finanzierungsrisiken. Man ist oft abhängig von internationalen Krediten, was bei Währungsschwankungen zwischen der indischen Rupie und dem US-Dollar problematisch werden kann. Und drittens die Bürokratie. Auch wenn viel reformiert wurde, können lokale Genehmigungsprozesse Projekte immer noch massiv verzögern.
Also wieder das klassische Bild, riesiges Potenzial, aber man muss den lokalen Hindernissen trotzen. Bleiben wir bei den Wachstumsmärkten. Wir springen jetzt von Indien rüber nach Afrika. Du hast dieses Thema als den schlafenden Riesen bezeichnet. Ich habe da mal einen Begriff gelesen, der hieß Leapfrogging. Kannst du uns erklären, was das ist und warum das für die Digitalisierung in Afrika so entscheidend ist?
Das ist einer meiner Lieblingsterme im Finanzbereich. Leapfrogging bedeutet wörtlich überspringen. In Afrika passiert gerade etwas Spannendes. Der Kontinent überspringt veraltete Technologien komplett. Ein Beispiel: viele Regionen hatten nie ein flächendeckendes Festnetztelefonnetz oder physische Bankfilialen in jedem Dorf. Stattdessen sind sie direkt zu modernsten digitalen Lösungen gesprungen. Sie haben das Festnetz übersprungen und sind direkt beim Smartphone gelandet. Sie haben die klassischen Filialbanken übersprungen und nutzen jetzt Mobile Payment Systeme.
Das ist ja wahnsinnig effizient. Man muss also nicht erst Jahrzehnte in Kupferkabel im Boden investieren, sondern kann direkt mit 5G und Apps starten.
Ganz genau. Und das kombiniert man mit einer der jüngsten und am schnellsten wachsenden Bevölkerungen der Welt. Das schafft eine gewaltige Basis an neuen Konsumenten und Arbeitnehmern. Besonders im Fintech-Bereich gibt es hier enorme Chancen. Ein Großteil der Bevölkerung ist unbanked, das heißt, sie haben kein klassisches Bankkonto, aber fast jeder besitzt ein Smartphone. Wie im Next Africa Podcast von Bloomberg beschrieben wird, entstehen hier gerade die Voraussetzungen für einen beispiellosen Wirtschaftsboom.
Wenn ich das richtig verstehe, ist Afrika also nicht nur ein Markt für Apps, sondern eigentlich ein riesiges Projekt zur Modernisierung der gesamten Infrastruktur.
Absolut. Es geht um Datenzentren, Mobilfunknetze und digitale Marktplätze. Wer jetzt in diese Basisinfrastruktur investiert, positioniert sich für ein langfristiges Wachstum, das weit über den Sättigungsgrad westlicher Märkte hinausgeht. Wir reden hier von einer jungen, technikaffinen Generation, die bereit ist, alles digital zu lösen.
Das klingt nach einer unglaublichen Chance, aber ich bin sicher, dass es auch hier nicht ohne Risiken geht. Afrika ist politisch oft sehr volatil, oder?
Ja, das ist leider der kritischste Punkt. Politische Instabilität, also Regierungswechsel oder soziale Unruhen in wichtigen Staaten, kann Investitionen gefährden. Dann gibt es die Währungsrisiken. Lokale Währungen können gegenüber dem US-Dollar sehr volatil sein, was die Renditen schmälern kann. Und ein letzter Punkt. Trotz der digitalen Sprünge fehlen oft noch stabile Stromnetze für die physische Hardware wie Server und Mobilfunkmasten. Man kann zwar eine App haben, aber wenn der Mast keinen Strom hat, funktioniert auch das beste Fintech-System nicht.
Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Die Digitalisierung braucht eben doch eine physische Basis aus Strom und Stahl. Laura, wir sind jetzt durch unser Programm gegangen, von den Turbulenzen bei IBM und dem SaaS-Sektor bis hin zum grünen Boom in Indien und der digitalen Revolution in Afrika. Wenn du die heutigen Themen zusammenfassen müsstest, was ist das übergeordnete Thema dieser Woche?
Ich glaube, das Thema ist Rotation und Anpassung. Wir sehen im Westen, wie Kapital von Software zu Hardware rotiert, weil KI gerade erst physisch aufgebaut werden muss. Und gleichzeitig sehen wir in den Schwellenländern eine Rotation hin zu grundlegenden Infrastrukturen, egal ob Energie in Indien oder Digitalisierung in Afrika. Wer gewinnen will, muss verstehen, wo die Basis gelegt wird, bevor man auf das glänzende Endprodukt setzt.
Das ist ein perfektes Schlusswort. Vielen Dank, Laura, für diese tiefen Einblicke und dass du die komplexen Zusammenhänge so verständlich erklärt hast. Es war mir wie immer ein Vergnügen.
Sehr gerne, Tim. Danke dir.
Und an euch alle. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet heute viele spannende Erkenntnisse für euer Portfolio oder einfach für euer Tech-Wissen mitnehmen. Bleibt neugierig und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis bald. Das war's für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, unterstützt mich gerne mit einem Abo, einem Gefällt mir oder einem netten Kommentar. Das hilft mir enorm, mehr Reichweite zu bekommen. Mein Ziel ist es, noch mehr Qualität und Vielfalt in diesen Podcast zu bringen, zum Beispiel durch spannende neue Gäste. Ich bin selbst ein riesiger Fan von allem, was sich um Wirtschaft dreht, sauge jede Information auf und tausche mich einfach unfassbar gerne dazu aus. Wenn wir diese Reichweite gemeinsam aufbauen, haben am Ende alle etwas davon, die sich für dieselben Themen interessieren wie ich. Zum Schluss noch der wichtige Hinweis: Alles Gehörte dient nur der Information und Unterhaltung. Es ist keine Anlageberatung. Investieren an der Börse ist mit Risiken bis zum Totalverlust verbunden. Macht daher immer eure eigene Recherche. Da dies ein modernes KI-Projekt ist, wurden die Texte KI unterstützt verfasst. Ihr habt meine geklonte Stimme gehört und der heutige Gast wurde synthetisch erzeugt, von mir geprüft und verantwortet. Ich bin Tim. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.